Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus Psalm 51, die Verse 12 bis 14. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Wir sind dabei, uns anhand von Psalm 51 Gedanken zu machen über wichtige Merkmale echter, wahrer biblischer Buße, Merkmale und auch Früchte. Der dunkle Hintergrund ist uns bekannt. David hatte sich gegen Gott und auch gegen seine Mitmenschen schwer versündigt. Er wird von dem Propheten Nathan von der Sünde überführt. Er beugt sich darunter. Er gibt zu, dass er schuldig geworden ist vor Gott. Er tut Buße. Sündenerkenntnis ist ein wesentliches Merkmal wahrer, echter Buße. Niemand kann sagen, er sei ein Christ, wenn nicht in einem gewissen Umfang, in einem gewissen Maße wahre Sündenerkenntnis geschehen ist vor Gott. Er mag ein moralisch hochstehender Mensch sein, aber ein Christ ist er nicht. Jeder Christ weiß etwas davon zu sagen, dass Gott ihn überführt hat von der Sünde und nicht nur von einzelnen Sünden, sondern von der Sündhaftigkeit seines Wesens. Nun, in einem Telefongespräch am gestrigen Tag kam die Frage auf, hat Gott das Ganze nicht in irgendeiner Weise hier so geführt und gelenkt und geleitet und in die Wege geleitet, dass es zu diesem Sündenfall Davids gekommen ist, dann auch zur Buße und zur Vergebung, ist das nicht alles das Werk Gottes gewesen? Nun, man muss mit dieser Frage sehr vorsichtig umgehen, das wissen wir. Gott ist niemals der Urheber des Bösen, aber die andere Seite ist die, dass Gott das Böse in dieser Welt gebraucht, auch bestimmte Umstände lenkt und leitet. Gott ist ja überall gegenwärtig, er hat alles in seiner Hand, nichts geschieht ohne seinen Willen. Und es könnte durchaus sein, dass Gott diese Dinge so geordnet hat, dass David hier ganz neu erkennen musste, dass er in sich selbst vor Gott nichts Gutes hatte, dass er zu allem Bösen fähig war. Ich lese einmal den 6. Vers, da heißt es, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Und jetzt kommt es. Auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Damit Gott Recht behält in seinen Worten. In welchen Worten? Nun, dass David von Natur aus ein Sünder war. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass David sich in jener Zeit in einer Phase befand, innerlich in einer Phase, wo er selbstsicher war. Selbstsicher und selbstherrlich seinen Weg ging und Gott musste ihm ganz neu zeigen, was alles in ihm steckte, wozu David fähig war. Insofern, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Und das kann ja durchaus auch bei uns hin und wieder der Fall sein, dass wir so von uns selbst eingenommen sind, im Blick auf unsere eigene Frömmigkeit, dass wir so selbstherrlich und so selbstgenügsam unseren Weg gehen, dass Gott uns fallen lassen muss und uns ganz neu zeigen muss, welch verlorene Sünder wir sind in uns selbst und dass wir ganz auf die Gnade Jesu angewiesen sind. Nun, das sind keine angenehmen Zeiten, aber diese bittere Pille wahrer Sündenerkenntnis, wahrer Beugung, eines gründlichen Umdenkens, einer Erneuerung unseres Sinnes, diese bittere Pille müssen wir schlucken. Und das ist das Tor zu echter, wahrer Freude. Wenn wir in dieser Jahreszeit einen Spaziergang machen, dann staunen wir über die schönen Farben in der Natur. Jede Jahreszeit hat ihre speziellen Vorzüge. genauso wie mit unserem Lebensalter. Jeder Lebensabschnitt hat so seine Reize, allerdings auch, das wissen wir aus eigener Erfahrung, seine Schattenseiten. In der Herbstzeit beobachten wir eben auch ein gewisses Sterben in der Natur. Die Blätter fallen nach und nach von den Bäumen, sodass sie dann im Winter kahl sind. Der Herbst ist nicht nur farbenprächtig, sondern er erinnert uns auch immer wieder an das Sterben. Und wenn wir uns auf das Frühjahr freuen, in dem neues Leben erwacht, dann dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass es zuvor durch den Prozess des Sterbens geht. Und genauso ist es im Reich Gottes. Es geht nach dem Weizenkornprinzip. Der Herr Jesus hat ja dieses Wort gesagt, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und er stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, dann bringt es viel Frucht. Und das wendet der Herr Jesus zunächst auf seine eigene Person an. Er ist das Weizenkorn, das für uns bildlich gesprochen in die Erde gefallen ist und das unendlich viel Frucht gebracht hat in dieser Welt durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. Und dieses Weizenkornprinzip, dieser Prozess des Sterbens, zieht sich durch unser ganzes Glaubensleben hindurch. Steht am Anfang eines wahren Glaubenslebens, und ich sage noch einmal, wer das nicht in einem gewissen Maße erlebt hat, diesen Sterbensprozess, ist kein wahrer Christ. Er mag sich so nennen, er mag das Etikett haben, aber ist es nicht. Und zieht sich dann weiter durch unser ganzes Glaubensleben hindurch. Paulus spricht vom Sterben in unterschiedlicher Weise oder Hinsicht. Er spricht vom leiblichen Sterben. Er spricht vom Gestorbensein in Christus, dem alten Menschen nach. Wir sind gestorben, so schreibt er, und unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Oder an anderer Stelle, Römer Kapitel 6, spricht er davon, dass wir, beziehungsweise unser alter Mensch, mit Christus gekreuzigt ist. Paulus bezeichnet an anderer Stelle die äußerste Ohnmacht, die er empfindet angesichts der großen Schwierigkeiten, mit denen er immer wieder ja täglich zu tun hatte. Er bezeichnet diese Ohnmacht als ein Sterben. Er schreibt, ich sterbe täglich. Und er weiß, was es heißt, unter der Erkenntnis des Gesetzes Gottes zu sterben. Wenn er sagt, Römer Kapitel 7, als das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig, ich aber starb. Nun, was meint er damit? Zuvor als selbstgerechter Pharisäer lebte er in dem Sinne, dass er die Gebote Gottes im Griff hatte. Er wurde nicht erschüttert durch sie, er wurde dadurch nicht in Frage gestellt, sondern er erfüllte die Gebote Gottes, rein äußerlich, sämtliche Satzungen, die ihm auferlegt waren als Pharisäer, seine Frömmigkeit war vorbildlich. Er lebte in diesem Sinne, in seinem Verhältnis dem Gesetz gegenüber. Aber in dem Augenblick, als er erkannte, was das Gesetz eigentlich meinte, dass das Gesetz abzielte auf das Innerste seiner Beweggründe, auf das Begehren seines Herzens, in dem Augenblick starb er, wurde er völlig ohnmächtig unter dem Anspruch des Gesetzes Gottes. Er starb in diesem Sinne. Da wurde also die Sünde mächtig in seinem Herzen. Und er wurde immer ohnmächtiger. Nun, bevor es zu einer geistlichen Erneuerung im Leben eines Menschen kommt, geht es durch den Sterbensprozess der Sündenerkenntnis. Das ist Merkmal echter Buße, wie wir bereits gesagt haben. Das gilt, wenn ein Mensch von Neuem geboren wird. Das Alte muss sterben, bevor Gott etwas ganz neu schenken kann. Du musst von Neuem geboren werden, sagt der Herr Jesus Christus zu Nikodemus. Also, du musst deiner Frömmigkeit nicht noch etwas hinzufügen, was dir jetzt noch fehlt? Du hast ja schon was, lieber Nikodemus, und jetzt musst du hier und da darauf achten, dass du dich noch ein wenig verbesserst und zunimmst in deiner Frömmigkeit. Sondern Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Es muss etwas ganz Neues geschehen. Und das geschieht nur durch den Sterbensprozess hindurch, durch das Sterben des Alten. Durch eine möglichst tiefe Erkenntnis der Sündhaftigkeit und der Ohnmacht des eigenen Herzens Gott gegenüber. Das gilt also für den Anfang unseres Glaubenslebens, für die Neugeburt. Es gilt aber dann auch für solche, die rückfällig geworden sind, wie David. David ist das typische Beispiel eines Gläubigen, der rückfällig geworden ist. Und das gilt für den gesamten Wachstumsprozess in unserem Glaubensleben. Es geht immer durch den Prozess des Sterbens hindurch. Das erspart uns Gott nicht. Das ist schmerzlich, aber es ist auch heilsam. Wenn der Geist Gottes wirkt, dann verwelkt all unsere Schönheit, unsere innere Schönheit, oder all das, von dem wir meinen, es sei schön, was unseren Charakter angeht, was unsere edlen Gesinnungen angeht und dergleichen, das muss verwelken, das muss hässlich werden in unseren Augen. Es ist hässlich in den Augen Gottes, aber es muss auch in unseren Augen hässlich werden. Und der Prophet Jesaja ist es, der dieses Bild gebraucht, dieses Gleichnis gebraucht. Der Wind, der heiße Wind weht und das Gras verwelkt, die Blumen verwelken. Ein Bild für das Wirken des Heiligen Geistes, wenn der Geist Gottes das Wort Gottes gebraucht und es in unser Herz und Leben hineinkommt, all das, worauf wir stolz sind, was wir so an innerer Schönheit meinen, aufzuweisen zu haben, all das muss vergehen, es muss sterben. Und zwar immer wieder aufs Neue. Es ist einmal gestorben in Christus Jesus, aber der Prozess, der zieht sich durch unser ganzes Glaubensleben hindurch. Und dann werden wir auf Gnade reduziert, ihr Lieben. Das Wort reduziert bedeutet ja zurückgeführt. Wir werden zurückgeführt auf Gnade. Gerade als Gläubige stehen wir ja in der großen Gefahr, uns hier und da auf unsere Frömmigkeit, auf unser Tun und Lassen, auf unser Geben und dergleichen etwas einzubilden. Und da muss Gott das ganz neu zerbrechen. Er muss uns zeigen, wie hässlich das alles ist, in den Augen Gottes, worauf wir so stolz sind. Sei denn, Gott selbst hat es gewirkt, aber dann wollen wir doch nicht stolz darauf sein. Und dann werden wir ganz neu zurückgeführt zur Gnade Jesu. Das ist im Grunde genommen das, worum wir immer wieder beten, für uns, für die Gemeinde, das ist Erweckung, wenn Gott uns auf Gnade reduziert, zurückführt. Und dann sind wir glückliche Menschen, dann sind wir ganz neu froh über das Heil, das Gott uns in Christus geschenkt hat, und wir sind absolut zufrieden mit Christus. Frag dich das einmal, bist du zufrieden mit deinem Herrn? Hast du in ihm alles, was du brauchst, um Gott in deinem Leben zu verherrlichen? Ist er es? Ist er deine Liebe? Ist er deine Kraft? Ist er deine Freude? Ist er deine Zuversicht? Ist er deine Hoffnung? Wenn wir auf Gnade reduziert werden, dann ist das alles der Fall. Dann macht uns der Heilige Geist das lebendig anhand des Wortes Gottes. Das ist Herrlichkeit. Das ist wahre Freude. Und das ist die Quelle unserer Kraft. Nun, wir haben gesehen, wie David von seiner Sünde überführt wurde und wie er sich zutiefst nach Reinigung von aller seiner Sünde sehnte, um wieder mit Gott in Ordnung zu sein, um wieder mit ihm Gemeinschaft haben zu können. Entsündige mich mit Hyssop, so betet er. Wir haben hier den Bezug hergestellt zum Blut Jesu, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde oder dass ich weißer werde als Schnee. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Und hier in Vers 12, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Nun, an dieser Stelle ist es von außerordentlicher Bedeutung, dass wir darauf hinweisen, dass diese Reinigung in Christus geschieht, beziehungsweise geschehen ist. Was meine ich damit? Wir schauen nicht in uns hinein und suchen da die Reinheit unseres Herzens. Wer das tut, muss immer wieder dahin kommen, dass er die Reinigung von seinen Sünden in Zweifel ziehen muss, denn da regt sich ja doch noch das eine oder andere und da ist ja vielleicht doch noch etwas, was wir empfinden, auch so als Nachwirkungen vielleicht einer speziellen Sünde, die wir begangen haben, und sind wir dann wirklich rein? Also der Blick darf nicht hineingehen ins eigene Herz, dass wir unsere Reinheit in unserem Herzen suchen, sondern wir wissen, dass wir rein sind, weil Christus sein Blut für uns vergossen hat, weil sein Blut uns gereinigt hat von aller Sünde. Also unser Blick ist nicht gerichtet nach innen, sondern unser Blick ist gerichtet auf Christus. In ihm haben wir die Reinigung von unseren Sünden. Ganz egal, was wir im Augenblick empfinden. Ganz egal, ob sich da noch irgendwelche Dinge regen. Und sie werden sich immer wieder regen, ihr Lieben. Es ist einfach eine schreckliche Irrlehre, dass manche gemeint haben, der Mensch könne hier in dieser Zeit in einen Zustand völliger Sündlosigkeit eintreten. Da spürt man nichts mehr in seinem Innersten. Das ist ein großer Selbstbetrug. Ich denke an Jonathan Paul, der ja gesagt haben soll, ich habe meinen alten Adam schon seit 2 Monaten nicht mehr gesehen. Das ist Selbstbetrug. Das ist das Werk der altbösen Schlange des Satans, der uns verblendet. Nein, da gibt es immer wieder Dinge in unserem Herzen, die sich bemerkbar machen. Und trotzdem haben wir Vergebung und dennoch sind wir gereinigt durch das Blut Jesu. Wir schauen auf ihn, unseren Stellvertreter, auf niemand anderen. Weil er sein Blut für uns vergossen hat, dürfen wir aufgrund seines Wortes wissen, dass wir rein sind. Selbst wenn wir uns noch schmutzig fühlten, ist eine Sache des Glaubens. Auf dem sogenannten Apostelkonzil, Apostelgeschichte Kapitel 15, da sagt Petrus, er steht auf und hält eine Ansprache, und da sagte er, dass Gott die Herzen der Heiden gereinigt habe durch den Glauben. Also durch den Glauben. Worauf stützt sich der Glaube? Glaube ist ja keine Größe in sich selbst. Worauf stützt sich der Glaube? Er stützt sich auf das, was Christus für uns am Kreuz getan hat. Er blickt auf Christus. Blicket auf ihn aller Weltenden. So werdet ihr errettet werden. Das ist es. Durch den Glauben sind unsere Herzen gereinigt. Nun haben wir ein gutes Gewissen vor Gott, ihr Lieben. Und wenn uns jetzt der Satan noch eine Rechnung serviert, dann können wir ihn im Glauben abweisen. Wir können sagen, alle Rechnungen sind bezahlt. Der Herr Jesus hat für uns bezahlt. Ich lese uns noch einmal dieses kostbare Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott, der gerecht macht, will Gott uns noch beschuldigen, ja? Ist der Einzige, der das Recht dazu hätte, aber er hat uns gerecht gemacht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Niemand kann uns mehr verdammen. Die Rechnung ist also längst bezahlt durch Jesu Blut. Ein gutes Gewissen ist eine wunderbare Sache und ein Bestandteil des gereinigten Herzens in Christus. Nun, solch ein gutes Gewissen kann sich sogar sehr positiv auf unser Leibesleben auswirken. David spricht hier von seinen Gebeinen. Nun, wir haben das zunächst einmal auf das Gemüt Davids bezogen, aber wir können es durchaus auch auf seinen Leib beziehen. Es gibt ja diese Zusammenhänge zwischen der Seele und dem Leib. Wir lesen dazu mal ein Wort aus den Sprüchen Salomos, Kapitel 3, die Verse 7 und 8. Das sind sogenannte, so würde man heute sagen, psychosomatische Zusammenhänge. Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Jetzt kommt's. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Es wird deinem Leibe heilsam sein. Es wird dein Herz erquicken, aber auch deinen ganzen Leib. Das ist eine wunderbare Sache. Es macht unser Herz froh, wenn wir gereinigt sind und ein gutes Gewissen haben im Blick auf das, was Christus für uns getan hat. Aber vor allen Dingen ist wahre Buße, Sinnesänderung, Umdenken in unserem Herzen, vor allen Dingen ist es das Tor zum ewigen Heil. Das ist das Entscheidende. Und nun sehen wir, welch eine wunderbare Veränderung in der Gesinnung Davids vor sich geht. Es geht David nicht nur um Reinigung von begangenen Sünden und seiner angeborenen Sündhaftigkeit, sondern es geht ihm darum, dass er in Zukunft einen Gott wohlgefälligen Weg gehen möchte. Wahre Buße also bewirkt in unseren Herzen das Verlangen nach Veränderung unseres Lebensstils, nach Gemeinschaft mit Gott. Wenn jemand sagt, er habe Buße getan, er habe seine Sünde vor Gott gebracht und seine Sündhaftigkeit vor ihm bekannt und Vergebung empfangen und da nicht zu spüren ist von einem Verlangen nach einer Veränderung seines Lebens, nach einer Ausrichtung, nach dem Willen Gottes, Gott wohlgefällig zu leben, für Gott da zu sein, für ihn zu leben, dann war die Buße nicht echt. Wahre Buße, wahre Veränderung in unserer Gesinnung bewirkt auch immer ein Verlangen nach Veränderung unseres Lebens, zum Positiven hin. Paulus spricht davon in 2. Korinther Kapitel 7. Er spricht von der weltlichen Traurigkeit und er spricht von der göttlichen Traurigkeit. Die weltliche Traurigkeit besteht darin, dass der Mensch darunter leidet, dass er die Folgen der Sünde zu tragen hat. Das ist weltliche Traurigkeit. Sie führt, so sagt der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist, sie führt zum Tode. Sie führt nicht ins Leben hinein, ins göttliche Leben, sie führt zum Tode. Wenn also ein Mensch gegen Gott gesündigt hat, muss er natürlich dementsprechende Folgen tragen. Wenn er darunter leidet, dann ist das keine wahre Buße, keine Herzenserneuerung, sondern es geht nur um ihn selbst, es geht nicht um Gott. Bei wahrer Buße, bei wahrer Reue, bei wahrer, echter, göttlicher Traurigkeit geht es um Gott, steht Gott im Mittelpunkt. Das heißt, ich bereue die Sünde nicht in erster Linie, weil ich die Folgen zu tragen habe, sondern ich bereue die Sünde um Gottes Willen, weil ich ihn betrübt habe, weil ich ihn verletzt habe, weil ich nicht für ihn da war, weil ich nicht für ihn gelebt habe, weil ich ihm keine Frucht gebracht habe, weil ich ihn verunehrt habe, weil ich ihm in meinem Leben Schande gemacht habe. Darum geht es. Gott steht im Mittelpunkt. Das ist göttliche Traurigkeit, gewirkt durch das Wort und durch den Heiligen Geist. Und von ihr, sagt der Apostel Paulus, sie führt zum Leben. Führt immer zum Leben, zum göttlichen Leben. Zur Erkenntnis der Vergebung, der Gnade. Wirkt eine Erneuerung der Gesinnung des Herzens mit dem Wunsch, und das wird deutlich in 2. Korinther Kapitel 7, mit dem Wunsch, jetzt müssen die Dinge anders werden. Sie sollen anders werden. Nicht perfekt, aber sie sollen anders werden. Und er bringt da einige Beispiele, was sich bei den Korinthern alles geändert hat, als sie diese wahre Buße getan haben, diese wahre Reue, göttliche Traurigkeit empfunden hatten. Was sich da alles geändert hat. Wenn sich gar nichts ändert, ihr Lieben, ist das ein Beweis dafür, dass es keine echte Sinnesänderung war, Buße war. Zumindest das Verlangen muss da sein, trotz mancher Kämpfe, vielleicht auch trotz mancher Niederlagen, wer weiß, nichts davon zu sagen unter uns. Sollte doch das Verlangen da sein, durch den Heiligen Geist gewirkt. Es muss das eine oder andere sich verändern. Petrus schreibt es so in seinem ersten Brief, es ist genug, dass ihr in der vergangenen Zeit, und dann zählt er all die schändlichen Dinge auf, die sie getrieben haben, es ist genug, Schluss aus damit, jetzt beginnt ein neues. Ein Leben zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Und nun sehen wir, wir wollen jetzt einmal ein bisschen genauer darauf eingehen, wir sehen, dass David hier um einen beständigen Geist betet. In Vers 12, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Was ist das, ein beständiger Geist? Nun, ein beständiger Geist ist ein fester Geist, ein starker Geist. David bittet um einen festen, beständigen, starken Geist, um dem Bösen in Zukunft widerstehen zu können, damit sowas nicht noch einmal vorkommt, was ihm da passiert ist, in seiner Leichtfertigkeit und in seiner Selbstsicherheit. Es soll nicht noch einmal passieren. Denken wir an Josef, der im Hause des Potiphar ja in eine ganz prekäre Situation hineinkam durch die Frau Potiphars, die ihn verführte oder verführen wollte, und er flieht vor ihr, er widersteht der Sünde. Er war stark im Geist, er war fest und beständig und wurde kein Opfer dieser Versuchung. Er widerstand der Sünde. Wie sollte ich ein solch Übel tun und gegen Gott sündigen? Interessant, wir haben darauf schon hier im Psalm 51 hingewiesen, dass David sagt, gegen dich allein habe ich gesündigt. Auch Josef sagt nicht, wie sollte ich ein solch Übel tun und gegen Potiphar sündigen, sondern gegen Gott sündigen. Die erste Adresse ist Gott, an der wir schuldig werden. Auch im mitmenschlichen Versagen. So, ein Nein zur Sünde. Dazu brauchen wir Kraft, Kraft von oben. Deshalb bittet David hier um einen beständigen, um einen festen Geist. Der Apostel Paulus spricht davon im 2. Timotheusbrief, indem er zunächst einmal die negative Seite erwähnt und sagt, fliehe die Begierden der Jugend, sag Nein zur Sünde. Und dann die positive Seite beleuchtet, indem er sagt, und dazu braucht man eben auch einen festen Geist, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Jage nach. Schwimme gegen den Strom, heißt das. Nichts anderes, denn der Zeitgeist sagt etwas ganz anderes. Der Geist der Welt sagt etwas ganz anderes. Neulich sagte mir jemand, erinnerte mich daran, ich hatte das schon ganz vergessen, dass ich ihm vor vielen Jahren einmal ein Lied, eine Liedstrophe vorgesungen habe. Da ging es um das Schwimmen gegen den Strom, und in diesem Lied heißt es, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Das war bei ihm hängen geblieben. Das zitierte er. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Das heißt also, wenn wir lebendig sind in Christus Jesus, schwimmen wir gegen den Strom des Zeitgeistes. Dazu braucht man Kraft, dazu braucht man Festigkeit. Jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Unter der Gnade geschieht das. So sei nun stark, lass dich beständig stärken und kräftigen, mein Sohn, schreibt Paulus seinem Schüler und Sohn Timotheus, durch die Gnade in Christus Jesus. Und es ist ein köstlich Ding, schreibt er an anderer Stelle, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Nur, im Bereich der Gnade ist es möglich, ein festes Herz zu bekommen, das Nein sagt zur Sünde und das all dem nachjagt, was Gott verherrlicht. Das ist das eine. David betet also hier um einen beständigen Geist. Das nächste, David sehnt sich nach Gemeinschaft mit Gott. Er sehnt sich danach, das freundliche Angesicht Gottes zu sehen. Aber das, genau das ist ohne den Heiligen Geist nicht möglich. Darum betet er hier, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Was tut der Heilige Geist? Was wirkt er? Nun, er lässt uns das Angesicht Gottes erkennen, und zwar sein freundliches, sein Gnadenangesicht. Er lässt uns erkennen vom Erlösungswerk her, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz unsere Sünde trug und Gott sein Angesicht von seinem geliebten Sohn abwenden musste. Gott verbarg sein Angesicht vor seinem Sohn im Zorn wegen unserer Sünde. Und darum, weil das geschehen ist, kann Gott nun sein gnädiges, freundliches, liebevolles Angesicht dir und mir zuwenden. Da kann es Wirklichkeit sein, was im alten Bund die Priester gebetet haben, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Das ist Wirklichkeit für uns in Christus Jesus. Das ist nicht nur ein frommer Wunsch oder eine Bitte, sondern das ist Realität. Wir freuen uns an Gott und seinem Heil. Wir sehen sein gnädiges Angesicht in Jesus Christus, seinem lieben Sohn. Wir wissen, dass seine Gnade für uns ausreicht, vollkommen, nicht nur zur Vergebung, sondern auch zu einem Leben, das Gott ehrt und verherrlicht, im Glauben. Und wir können Gott durch nichts mehr ehren und verherrlichen als durch den Glauben. Wir freuen uns also über das freundliche und gnädige Angesicht Gottes in seinem geliebten Sohn. Und so haben wir Gemeinschaft mit Gott, wenn er mit uns redet in seinem Wort. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist Werk des Heiligen Geistes. Dass er uns Christus zeigt und damit das freundliche Angesicht Gottes, das gnädige Angesicht Gottes. Und David sehnt sich nach dem Beistand Gottes in allen Lebenslagen. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, so betet er. Solange er seine Sünde vor Gott verbergen wollte, stand Gott ihm entgegen. Das schildert er im Psalm 32. Doch nun, nachdem er sein Verbrechen vor Gott bekannt hat, und wir sind alle Verbrecher, ihr Lieben, ist uns das eigentlich bewusst? Dass Sünde, jede Sünde ein Verbrechen ist gegen Gott. Wir sind alle Verbrecher. Ein alter Bruder hat einmal gesagt, ein Gottesmann hat einmal gesagt, wir müssen mindestens einmal in unserem Leben unter die Übeltäter, das heißt unter die Verbrecher gerechnet werden. Wir schauen auf den Verbrecher, der neben Jesus hing am Kreuz, diesen armen Schächer. Aber wer unter uns würde sich mit ihm identifizieren wegen seiner Sünde? Wir sind genauso schuldig vor Gott. Wir sind genauso große Verbrecher wie er. Wir leben von nichts anderem als von der Gnade Jesu. Nachdem David also sein Verbrechen vor Gott bekannt hat, möchte er sich wieder an der Hilfe Gottes auf seinem Lebensweg erfreuen. Und das ist etwas Wunderbares, ihr Lieben. Wenn wir wissen, die Sünde ist weggeräumt, vergeben, Gott hat alles in Ordnung gebracht durch seinen lieben Sohn. Und wir beten zu ihm und wir erfahren, dass Gott in wunderbarer Weise unsere Gebete erhört. Das ist eine schöne Erfahrung, die wir machen dürfen. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Und es geht dabei in erster Linie um Gottes Verherrlichung, wenn er eingreift. Und für den Fall, dass Gott Nein sagt, was dann? Und dass er uns anders führt, dass er einen David anders führt. Und er hat es ja auch gemacht, ja. Das Kind, das aus dieser Verbindung mit Bathseba hervorging, aus diesem Ehebruch, wurde schwer krank, David betete, David fastete, aber Gott sagte nein, das Kind starb. Und dann sehen wir, wie Gott das Gebet Davids erhört hat und ihn mit einem willigen Geist ausrüstete. Er beugt sich darunter. Er sagt ein Ja zu diesem schmerzlichen Weg Gottes. Das ist eine Bitte, die auch für uns von großer Bedeutung ist, ihr Lieben. Dass wir doch ja nicht dem Willen Gottes widerstreben. Unser Herr Jesus betete einmal, ich danke dir, Vater Himmels und der Erden, dass du es den Klugen und Weisen verborgen hast und hast es den Unmündigen geoffenbart. Und dann fügt er hinzu, ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Ein herrliches Wort, ihr Lieben. Der Sohn fügt sich in den Offenbarungsweg Gottes. Du hast es den Klugen und Weisen in dieser Welt verborgen. Du hast es den Unmündigen, denen, die sich so ganz abhängig wissen von dir, die nichts zu bringen haben, die arm sind in sich selbst, denen hast du es geoffenbart. Ja, Vater, also war es wohlgefällig vor dir. Und dieses Ja, Vater, zog sich durch das ganze Leben unseres Herrn Jesus hindurch, bis zum Tode am Kreuz. Ja, Vater. Wie wichtig ist also diese Bitte, mit einem willigen Geist rüste mich aus, dass ich doch ein Ja, Vater, finde und sprechen kann zu den mancherlei Beschwernissen, die Gott mir in meinem Leben auflegt. Ein Ja, Vater. Herr, schenk es, bitte schenk es, wirk es in mir durch deinen guten Heiligen Geist. Das Gebet um einen willigen Geist. Wir kommen zum Schluss, ihr Lieben. Vielleicht ist es uns aufgefallen, dass David in all dem, was er begehrt, ganz auf Gott geworfen ist. Er erwartet nichts von sich selbst, von seinem eigenen Vermögen, sondern er erwartet alles von Gott, sonst würde er ja nicht darum bitten, ja? Es sind lauter Bitten, die er hier ausspricht. An keiner einzigen Stelle wird irgendwie sichtbar, dass David der Meinung ist, er könnte aus sich selbst heraus hier noch irgendetwas machen. Er ist völlig ohnmächtig, völlig hilflos in dieser Situation. Ganz auf Gott geworfen. Herr, du musst es tun. Besonders klar wird das in Vers 12, wo es heißt, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Dieses Wort schaffen, das kennen wir aus 1. Mose Kapitel 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist ein Wort, das nur von Gott gebraucht wird und das die Bedeutung hat, schaffen aus dem Nichts heraus. Also voraussetzungslos. Wir brauchen ja immer irgendetwas, Material, irgendetwas brauchen wir, wenn wir etwas schaffen wollen. Auch wenn wir etwas Neues schaffen wollen, geht das nie voraussetzungslos. Aber Gott schafft durch sein allmächtiges Wort aus dem Nichts heraus. Und das beinhaltet das Wort, das David auch hier gebraucht. Schaffe in mir Gott ein reines Herz. Bei mir ist nichts. Nicht zu holen, gar nicht zu holen. Nur Sünde, nur Ohnmacht. Und nicht nur spezielle Sünden, sondern ein böses, sündiges Herz, die Quelle all dessen, was da in meinem Leben schiefgelaufen ist. Eine böse Natur. Das musste David ganz neu lernen. Das ist Wahrheit, die im Verborgenen ist. Das weißt du nur, wenn der Heilige Geist es dir offenbart. Sonst weißt du das nicht. Sonst denkst du immer noch gut über dich selbst. Ja, du hast das eine oder andere nicht richtig gemacht und du hast hier und da ein Gebot Gottes übertreten, aber dass du so verdorben bist, dass vom Scheitel bis zur Sohle nichts Gesundes, nichts Gutes an dir ist. Davon kann nur der Heilige Geist überführen. Aber es ist nötig. Ich sage es noch einmal, sonst keine Neugeburt und auch weiterhin keine Erneuerungen in unserem Leben, in unserem Wachstumsprozess im Glauben. Also Gott muss es tun, das hat David hier begriffen. Bei mir ist nichts zu holen, aber auch gar nichts. Es ist also nicht das Produkt seiner Anstrengung, sondern es ist allein Gottes Werk, allein Gottes Gnade, seine Gnadenwirkung. Wir erkennen in diesem Psalm, was wahre Buße beinhaltet und welche herrlichen Früchte sie trägt. Ihr Lieben, wir sollten darüber nachdenken, ob diese Früchte auch in unserem Leben zu finden sind. Und ich betone es noch einmal, niemand betrüge sich selbst. Ist da gar nichts vorhanden? Ist da keine Sehnsucht? Ist da kein Verlangen nach einer, dass etwas neu wird, dass du Gott verherrlichen möchtest in aller Schwachheit und Ohnmacht? Ist da nicht Sündenerkenntnis, Erkenntnis deiner Sündhaftigkeit? Dann bist du kein wahrer Christ. Du bist es nicht und es wird für dich ein bitteres Aufwachen geben am Tage, da du erscheinen musst vor dem Angesicht Gottes. Und dann wird Gottes Angesicht dir nicht mehr freundlich und gnädig entgegenleuchten, sondern dann wird es der Richter sein, der dich richten muss, weil du es hier versäumt hast, wirkliche, wahre Buße zu tun. Der Herr mag dir und mir gnädig sein. Machen wir uns diese Worte doch zu eigen. Ich schlage vor, dass wir sie auswendig lernen. Mag manche unter uns geben, die sie schon auswendig können. Ich schlage vor, dass wir sie auswendig lernen, falls das noch nicht der Fall ist, und sie täglich beten. In der vor uns liegenden Woche täglich beten. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Gott wird mit seiner Antwort nicht lange auf sich warten lassen. Amen.